uns herzlich begrüßen. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst den neuen Kirchengemeinderat verpflichten. Und dann am Schluss des Gottesdienstes wird eine Missionarin der Wycliffe Bibelübersetzer, Frau Bartlett, noch ein kurzes Wort aus ihrer Arbeit sagen. Wir haben wieder einen reich gefüllten Gottesdienst. Wir wollen zuerst miteinander singen. Herr, wir stehen Hand in Hand. 473, die Verse 1 bis 5. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast in dieser wirren Welt und auch in unserer Zeit heute das Wunder gewirkt, dass Menschen deinen Ruf hören. Und du führst uns zusammen in deiner Gemeinde. Gib uns auch immer mehr Verständnis für dieses Große und Stärkende, dass wir miteinander den gleichen Weg ziehen auf deine Ewigkeit zu und heute unter deinem großen Ruf und Wort stehen. Wir sind so froh, dass wir nicht allein sein brauchen, sondern dass du uns Brüder und Schwestern zur Seite gibst. Wir möchten dich auch bitten, dass du durch diesen Dienst dieses neuen Kirchengemeinderats wirkst. Lass du die verschiedenen Gaben zusammenkommen, zum harmonischen Zusammenklingen. Gib uns allen das gehorsame Herz, das auf deine Führung und auf deine Leitung achtet und dir folgt. Und lass uns dann so alle zusammen an allen Diensten, in denen wir stehen, dir allein dienen, dir zur Ehre. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Herr, du erhörst Gebet. Darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Darf ich die neu gewählten Kirchengemeinderäte alle bitten? Ich möchte zwei Worte aus den Briefen des Apostel Paulus lesen. Gleich wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben mancherlei Gaben, das kann ich auch so übersetzen, wir haben grundverschiedene Gaben. Und doch sind es Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Das andere Wort aus Epheser 4, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen Handreichung tut nach seinem Maß und macht, dass der Leib wächst in der Liebe. In dieser Weise ist nicht nur ein Kirchengemeinderat berufen, sondern jeder Christ zum Zusammenwirken. Aber wir haben nun heute diese Kirchengemeinderäte in ihr neues Amt zu verpflichten. Einige von ihnen wollen wir nur erinnern an das Gelübde, das sie vor 6 Jahren abgelegt haben. 4 sind neu in diesen Dienst berufen. Und darum lese ich noch einmal das Amtsgelübde. Ich gelobe vor Gott mein Amt als Mitglied des Kirchengemeinderats im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche zu führen. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde in Verkündigung, Ordnung und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist. Ich will die kirchlichen Ordnungen wahren und darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Gemeinde gewehrt werde. So will ich treulich mithelfen, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das Haupt ist, Christus. Ich möchte die 4 neu gewählten Kirchengemeinderäte bitten, die das Amt zum ersten Mal übernehmen, mir die Hand zu reichen und vor Gott und der Gemeinde mit den Worten, ich gelobe es und vertraue auf Gottes Hilfe, zu versprechen. An dieser Stelle möchte ich den 4 ausscheidenden Kirchengemeinderäten ein Wort des Dankes sagen. Es ist ein Dienst, der Zeit fordert, wie viele Dienste, die man für den Herrn tut. Aber das Wichtige ist mir, wenn man in der Gemeinde Jesu an einer Stelle eine Verantwortung übernimmt und sagt, ich fülle dieses Amt aus, ich verpflichte mich dazu. Es ist unser Herr Dr. Faul und es ist unser Herr Albrecht, es ist die Frau Löffler und unser Herr Dr. Bob. Bei dem waren es nun 44 Jahre, wo er im Kirchengemeinderat der Ludwig-Hofager-Gemeinde tätig war. Er hat schon vor 2 Jahren um eine Beurlaubung gebeten, aber nun ist auch seine Wahlperiode ausgelaufen. Und da wird uns etwas deutlich, was ein Amt meint und will. Eine Verpflichtung in einem Dienst, hier Verantwortung zu tragen. Wir möchten Ihnen für diesen treuen Dienst danken, für Ihre Mitarbeit, für Ihre Liebe. Und wir hoffen, dass, wo Sie nicht wegziehen, wie es auch in einem Fall sein wird, dass wir in der Verbundenheit auch hier in der Gemeinde bleiben und danken Ihnen für alles treue Mittragen. Und nun singen wir miteinander, kommt her, des Königs Aufgebot 224, die Verse 1 bis 3. Ich habe für heute einen Predigttext gewählt, der von einer Einweihung handelt. Es ist die Einweihung des Salomonischen Tempels. Ich lese aus 1. Könige 8. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Und es wird dann erzählt, wie die Gegenwart Gottes das Haus erfüllte, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich, Gott, nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht. Über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Herr, hör auch jetzt unser Bitten und Beten. Komm du zu uns. Amen. Manche unter uns, die atmen erleichtert auf, dass die ganze Wahlzeit in der Kirche vorüber ist. Ist das überhaupt angemessen für die Gemeinde Jesu? Ich sage Ihnen unverhüllt meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es der Gemeinde Jesu angemessen ist. Wo wir alle so im Herrn leben würden, bräuchten wir keine demokratische Wahlen. Und ich glaube nicht, dass Demokratie das letzte glückliche Mittel zum Leben in der Kirche ist. Sicher ist das noch besser als die Willkür oder die Herrschaft von irgendwelchen Amtspersonen. Und darum nehmen wir auch heute in unserer Zeit dieses demokratische Mittel in Gebrauch. Und gerade das macht mir es leicht, jenen Predigttext dazuzunehmen. Dort wird erzählt, wie ein ganz äußerliches Mittel, ein Bauwerk, das an sich eben nichts Heiliges ist, von Gott benutzt wird und er dadurch wirkt und gegenwärtig ist in seiner Gemeinde. So tief beugt sich Gott herab, dass er brüchige Dinge gebrauchen kann, auch ein brüchiges Bauwerk, das später wieder zerfallen ist, um dadurch seine Gemeinde zu bauen. Und wenn wir es so ansehen, dann wird es uns viel, viel leichter. Mein erster Punkt, Gott lässt sich finden. Gott lässt sich finden. Es war ein großer, festlicher Tag, ein bisschen festlicher, als wir das heute für Sie, liebe Kirchengemeinderäte, machen. Salomo ließ 22.000 Rinder schlachten und 120.000 Schafe. In der Chronik ist das noch erzählt und es wird berichtet, dass der Posaunenchor der Priester geblasen habe und zur Feier des Tages hätte nicht einer daneben geblasen. Sie hätten in einem Geist, in einem Sinn, ohne Fehler geblasen. Es war ein wunderbares Bauwerk. Wir wissen ja, dass es unter die 7 Weltwunder eingereiht wurde. Es muss ein gewaltiger, kolossaler Anblick gewesen sein, dieser Tempel, der später bei der Eroberung Jerusalems rund 600 Jahre vor der Geburt Christi zerstört wurde. Und dann überrascht uns, dass zu diesem schicken, großartigen Bauwerk der Salomo einfach sagt, es ist bloß ein Haus. Das ist doch eine verachtende Anrede für so ein großes Werk, das hier aufgerichtet wurde, für das Heiligtum. Aber mir gefällt die nüchterne Sprache, wo Salomo sagen will, wenn man erst die Herrlichkeit des ewigen Gottes nimmt, dann ist das doch wirklich eine kümmerliche, schlichte Hütte. Wie ich junger Vikar war, und ich darf das erzählen, weil mir das ein Dekan berichtet hat, es war in Tuttlingen, da erzählte mir damals der Dekan von einer Gemeindedienstfrau, die zu ihm gesagt habe, wissen Sie, Herr Dekan, die Kirche ist auch bloß eine Latte, ein Käseladen. Darf man das so sagen? Und das hat mir Eindruck gemacht, wie ein Dekan hier nicht erstorben ist in der Würde vor der Organisation, sondern gesagt hat, ach, wissen Sie, da menschelt's vorne und hinten und da kann man sich grün und blau ärgern. Das wird ja kaum mehr ausgesprochen. Manchmal hat man den Eindruck, als ob die irdischen Dinge, gerade auch in der Kirche, verklärt würden. Als ob die Kritik an der falschen Stelle gar nicht mehr an der richtigen Stelle nicht mehr zugelassen würde, dann irgendwo bloß noch auf eine falsche Stelle gedrängt würde. Nein, wir wissen es ganz genau, auch die Organisation, auch unsere Ämter haben alle etwas von diesem irdischen, angreifbaren, schwächlichen, kümmerlichen. So wie dieser schöne Tempel von Jerusalem auch nur eine Hütte war. Wir können doch in unseren Tagen heute nicht vergessen, dass es gar nicht so weit weg ist, räumlich von uns, wo die schönsten Kirchengebäude umfunktioniert wurden als Traktorenstätten oder Schweineställe oder Schwimmbäder oder was man aus ihnen in den atheistischen Staaten machte. Und bei uns sieht es ja oft gar nicht viel besser aus, wo man in Kirchen hineinkommt und denkt, soll das Gemeinde Jesu sein? Die paar Leutchen, die da noch sitzen. Und sie machen ja nicht gerade den Eindruck, als ob sie vom Geist Gottes bewegt wären. Was ist denn das für ein armseliger Haufen? Und das ist doch nicht besser, wenn wir auf Organisationen sehen. Dürfen wir das nicht erkennen in der ganzen Schwäche und in der ganzen Brüchigkeit? Ich möchte Sie als Kirchengemeinderäte bitten, dass wir das in den nächsten 6 Jahren so halten, dass uns diese Not vor allem anderen bewegt. Wenn da oben ein Loch im Kirchendach ist, das merkt jeder und das kommt schnell auf die Tagesordnung eines Kirchengemeinderats. Aber dass es in unsere Kirche wo ganz anders reinregnet, nicht da oben, sondern dass schon längst von uns Gott gewichen sein kann und Gott nicht da ist. Das hat ja Salomo bewegt. Wie kommt Gott in dieses Haus herein? Das ist der Glanz. Unsere Gruppen und Kreise, die wir haben, unsere Häuser sind es doch nicht. Unsere Kirchtürme und Glocken sind es nicht. Sondern wie kommt jetzt in diese brüchige Organisation der lebendige Herr herein? Und da war es Salomo wichtig. Gott will im Dunkeln wohnen. Gott lässt sich von uns nicht erblicken. Aber er will sich finden lassen. Und darum ringt er und sagt er, ich bete darum, dass dies geschieht. Und er hat es fertiggebracht, dass dieses schlichte Haus eine Stätte der Gegenwart Gottes wurde. Das soll uns verbinden, ob wir nun im Kirchengemeinderat oder sonst in einem Dienst stehen, in einer Gemeinde, dass wir sagen, das soll unser ganzes Bemühen sein, dass der heilige und lebendige Gott sich hier in seiner Gemeinde finden lässt. Damals hatten sie die Bundeslade aufgestellt und da war auch dieser Deckel auf dem Altar, der an die Versöhnung erinnerte. Das war diesen damaligen Gläubigen so wichtig. Gott will sich finden lassen. Er hat das klargestellt, weil er die Versöhnung in die Mitte seines Kommens stellt. Und für uns Christen ist das doch wieder deutlich. Es geht nicht um alte Schuld, sondern es geht darum, dass Gott heute vergeben will. Und er will auch bei uns Dinge, Fehlentwicklungen, die wir selbst eingeschlagen oder für die wir verantwortlich sind, abbrechen und will heute Neues beginnen in seiner Gemeinde, so brüchig und falsch hier manches ist. Und er will heute in seine Gemeinde kommen, in eine schlafende Christenheit. Er will erwecken und neues Leben schenken. Er will Menschen in seinen Dienst rufen. Und das muss uns vorrangig beschäftigen. Gott lässt sich finden. Wie kriegen wir es fertig, dass er zu uns kommt, in unsere Ludwig-Hofacker-Gemeinde? Gott lässt sich fassen und finden. Das war unser erster Punkt. Das zweite, er will unter uns Wohnung machen. Wenn man über Gott redet, dann kann man ja philosophieren. Wer ist Gott? Wie will man ihn mit Worten fassen oder mit Begriffen? Er ist ja viel größer als unser Denken. Da hat das Salomo auf eine gute Formulierung gebracht. Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wenn man das ganze Kosmos der Welt zusammennimmt, das kann doch den lebendigen und großen Gott nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun? Und manchmal, wenn dann so ein Gottesleugner unserer Tage kommt und er schaut uns an und sagt, naja, Sie wollen Gott repräsentieren und wie ist das und Sie sind Gottes Botenpersonal in dieser Welt, dann schaut man ja ganz verlegen an sich herunter und muss sagen, nein, also das ist schon ein kecker Gedanke. Aber das meint genau Salomo. Doch, obwohl Gott von dem ganzen Kosmos nicht gefasst werden kann, soll dieses brüchige Haus Gott fassen. Und wir sind so kühn, dass wir sagen, diese Organisation, in der es an allen Ecken menschelt, da sagen sie mir nichts Neues, die soll doch den heiligen Gott fassen. Brüchige Menschen, die in seinen Dienst treten, alte, sündige Menschen, junge Menschen mit all ihren Fehlern und Schwächen, mit ihren Charaktereigenschaften, die uns abstoßen mögen, sollen doch ein Gefäß werden, wo der heilige Gott sich fassen lässt und wo er Wohnung nimmt. Was im ganzen Kosmos eben nicht geschehen kann, dass man ihn fasst, das geschieht auf einmal doch. Das ist mir ein unbegreifliches Wunder, dass Gott sich eben nicht beim Spaziergang im Wald fassen lässt, sondern in seiner Gemeinde, wo man in seinem Namen zusammen ist. Und es kann einer noch so oft sagen, ach was, ich brauche das nicht, ich brauche keine Kirche. Da, wo wir es alle probiert haben, ohne Gemeinschaft Christen zu sein, sind wir bös gescheitert und im Glauben abgestorben. Gott legt seine Ehre darein, dass er sich finden lässt. Und ich habe das oft gedacht, wenn man irgendwo in einer Kirche saß, unter dem kümmerlichen Wort, so wie wir Prediger das eben können, mit unserer Veranlagung, die wir nur mitbringen in den Dienst. Das Geheimnis liegt plötzlich drin, Gott redet. Und wenn ich in einer Gemeinschaftsstunde sitze und Brüder den Mund aufmachen, dann geschieht dieses Wunder wieder. Gott lässt sich finden, da wo man in seinem Namen beieinander ist. oder wie ich als junger Vikar in einen Hauskreis kam. Und da war ich sprachlos, wie die Leute so locker und so leger von ihrem Glauben gesprochen haben. Ich konnte nur feierlich reden. Dann hat mich das angesteckt, dass hier die Gegenwart Gottes war und er sich finden lässt. Das stand dann über diesem Tempel Jerusalems. Es war nicht nur ein Hoffen, vielleicht geschieht hier was, es könnte genauso woanders sein. Nein, hier war nun seine Gemeinde und sie hat Gottes Gegenwart angefleht. Natürlich kann ich das auch in einer Messehalle des Killesbergs machen, dass ich Gott anflehe und sage, sei hier, und dann geschieht's. Gott lässt sich finden, wo man ihn anruft und wo man in seinem Namen zusammen ist. Das war dem Daniel noch wichtig, als er in der babylonischen Gefangenschaft lebte und ein hohes Staatsamt längst begleitete. Er konnte den Tag nicht beschließen oder morgens beginnen, ohne dass er nicht seine Gebetsrichtung nach Jerusalem nahm. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Und selbst unsere stille Zeit, die wir zu Hause halten, unsere Familienandacht, hat ja nur einen Sinn, wenn sie da ausgerichtet ist auf diese Gegenwart Gottes, der hier in unseren Wohnstuben sich finden lassen will, weil eine Mutter mit ihrem Kind betet. Wir wissen das aus den Königsbüchern, wie die Israeliten hinaufgezogen sind zum Tempel, wenn sie in großer Kriegsnot waren und die Feinde ins Land eingefallen waren. Und dann kamen sie dort im Tempel zusammen, einfach auf dieses Versprechen hin. Und das war so, es geschah, der Herr ließ sich finden. Bei mir ist das immer ein wenig Spannung. Ich weiß, Sie haben eine Erwartung, die Predigt soll interessant sein, unsere jungen Leute sollen nicht einschlafen, ich möchte es aktuell machen. Aber das Wichtigste, das macht einen immer so unruhig. Kann man dies nun verfügen? Wenn man da weiß, wie viele von ihnen mit schwerer Not beladen herkommen, dass sie vom lebendigen Gott eine Antwort kriegen, dass er die Hand auf sie legt und das geschieht, weil er sich finden lässt und Wohnung macht. Es gibt Stätten des Segens. Und das ist da, wo seine Gemeinde sich sammelt. Darum danke ich Ihnen, dass Sie diesen Dienst angenommen haben. Und ich danke all denen, die in der Gemeinde mitarbeiten, an irgendeiner Stelle, weil sie dieses Wunder begriffen haben. Es gilt dann von unserem ganzen Leben mit seiner Anfälligkeit, dass Gott sie hier finden lässt, weil er Wohnung macht. Er will bleibend unter uns sein. Und wir sollen Segensträger in dieser Welt werden. Otto Riedmüller hat das Lied eines Dänen übertragen ins Deutsche. Es findet sich nicht in ihrem Gesangbuch, aber es drückt das so gut aus, was wir hier empfinden. Irdische Tempel braucht Gott nicht, Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen. Kehrst in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Und das ist so im paulinischen Gemeindeverständnis, dass wir lebendige Steine sind, die zusammen den Ort der Gegenwart Gottes bilden, den lebendigen Tempel Gottes in der Welt, da wo die gläubigen Christen mitten in der Welt leben. Da hat sich Gott daran gebunden. Wenn jetzt so ein paar Superweise kommen, die immer wieder die Schäden der Kirche aufzählen und auf ihr sektierisches Grüpplein verweisen, dann kann uns das ja nicht mehr Eindruck machen, was wir sagen. Das haben wir immer gewusst, dass Schadhaftes beigemengt ist und dass das in brüchige, irdene Gefäße hineingegossen ist. Ich suche auch nicht das an der Kirche, die Vollkommenheit. Ich suche die Gegenwart Gottes und darum gehöre ich dorthin. Noch ein letztes, kein Gebet verhallt ungehört. Das war eine großartige Einweihungsfeier mit ganzem Pomp, veranstaltet von dem König Salomo, und doch tritt alles zurück vor diesem schlichten Gebet, das dort im Königsbuch in der ganzen Länge aufgezeichnet ist. Das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt sehen. Alle äußere Feierlichkeit muss zurücktreten,
vor dem größten Wunder, dass Menschen mit dem heiligen Gott reden und er dieses Gebet erhört. Und das geschah ja damals, dass diese schlichte Hütte des Tempels, so will ich sie nennen, trotz aller Schönheit, gefüllt wurde mit der Gegenwart Gottes. Salomo war ein sehr weiser Mann. Damals hat man Staatsreisen und Staatsbesuche veranstaltet, nur um diese Weisheit des Salomos kennenzulernen. Und auch diese Weisheit Salomos ruhte ja nur auf einem Gebet, dass er Gott bat um das gehorsame Herz und Gott hat es erfüllt. Wenn wir dies begreifen, worin die Schlagkraft der Christenheit besteht. Natürlich machen wir gerne Reformen, natürlich benutzen wir gerne die Zeitmode und wollen up to date sein und was man alles sein muss. Aber unsere Kraft liegt doch nicht darin. Das Entscheidende liegt doch da, wo wir miteinander beten und den Herrn anrufen. Das soll auch bei uns in unserem Dienst so sein, dass wir sagen, da sind wir mit unseren Dingen, die wir einbringen und wir können das nur herstellen, dass der Herr es fülle, wie wenn das leere Gefäße sind. Und wir wissen, er macht sie doch voll. Ich habe da im Gemeindeblatt ein paar Sätze von Betzel, dem Bischof, geschrieben, der so viel für den Dienst der Diakonie bedeutet hat. Und wenn man dort in seinen Aussendungsreden der Diakonissen in Neudettelsau das noch einmal nachliest, wie gerade dieser demütige Mann so groß sprach, wenn er vom Dienst redete und sagte, wir wollen doch etwas sein. Ich will Großes mit meinem Leben wirken. Und solange mir Gott noch Zeit lässt, ich will doch die Welt verändern. Ich will Eindruck hinterlassen. Ich will auf Menschen Eindruck machen. Aber doch nicht mit dem, was ich bin, sondern mit dem Wunderbaren, was Gott in mich hineinlegt und was ich erst noch von ihm erflehe. Darum wollen wir Großes vom Herrn erwarten. Wir wollen Christen sein, von denen man sagt, es war wichtig, dass die gelebt haben, weil sie uns die Nähe Gottes vermittelt haben. So wie wir das selbst erfahren haben in Menschen, die uns den Glauben bezeugt haben, trotz ihrer manchmal abstoßenden Eigenheiten. Kein Gebet verhallt ungehört. Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Aber da steht ein Salomo und sagt, ich will, dass dies hier geschieht. Und wenn wir dann in diese nächsten 6 Jahre zusammen hineingehen, dann wollen wir Gott so beim Wort nehmen und sagen, es soll sich lohnen. Wir wollen viel tun. Nicht an äußeren Erfolgen, sondern geistlichen Wirkungen. Der Herr selbst hat versprochen, bittet, so wird euch gegeben. Amen.
Schön. Wir, also mein Mann und ich, arbeiten als Mitglieder der Wycliffe Bibelübersetzer unter einem Stamm im Osten von Kanada, einem Indianerstamm, nämlich den Oscree-Indianern. Wir sind jetzt schon seit fast vier Jahren draußen und können eigentlich noch gar nichts Aufregendes berichten, denn wir haben uns bisher hauptsächlich darauf konzentriert, die sehr komplizierte Sprache zu lernen und auch die Kultur, denn eine Bibelübersetzung für Leute, die man kulturell nicht verstehen kann, wäre ja ganz unmöglich. Viele von diesen Indianern, zum Beispiel in unserem Dorf in Mistassini, sind es über 1000 momentan, die in ihren Jagdgebieten sind. Es gibt 2000 Einwohner, das ist also mehr als die Hälfte, die draußen beim Jagen sind. Und die meisten sind bereits im September weggegangen und werden erst im Juni wieder ins Dorf zurückkehren. Bleiben also den ganzen Winter draußen, denn die Pelztiere sind natürlich am besten im Winter. Diese Indianer haben uns einige Male eingeladen, doch mit ihnen rauszuziehen und das haben wir dann auch getan. Und wir waren sehr froh über die Gelegenheit, denn wenn man draußen ist, merkt man erst, wie sie wirklich denken und man lernt die Leute und ihre Kultur und auch ihre Religion ganz anders schätzen, als wir das konnten im Dorf, wo das Leben wieder recht anders ist. Vom Leben unter ihnen haben wir gemerkt, dass sie viele, viele Werte haben, die zum Beispiel in unserer Gesellschaft schon am Verschwinden sind, wie die große Einheit in ihren Familien, wo wirklich noch einer auf den anderen Acht hat und wo man sich füreinander verantwortlich fühlt. Oder beispielsweise, dass man immer darauf achtet, dass keiner leer ausgeht. Wenn also einer eine große Beute jagt oder auch eine kleine, spielt gar keine Rolle. Es wird immer geteilt mit anderen. Dass nur jemand so für sich selbst was aufspart, das wäre also ganz unmöglich dort. Oder auch ein ganz, ganz enge Verhältnis zwischen Mann und Frau, wo man wirklich voneinander abhängig ist und sich gegenseitig enorm hilft und unterstützt, war uns sehr, sehr beispielhaft dort. Oder auch ihr großer Respekt vor dem Leben hat uns sehr beeindruckt, denn das hätten wir von einer Kultur, die ständig vom Töten lebt, überhaupt nicht erwartet. Und trotzdem merkt man es auch in der Behandlung der Tiere, wie sie eine große, große Ehrfurcht vor ihrem Leben haben. Wir haben erst vor kurzem angefangen, mal mit den ersten die ersten Bibelteile zu übersetzen. Und wir haben dazu die Hilfe von den Indianern gehabt. Die sind selber sehr daran interessiert. Wir haben sie beispielsweise einige Male sagen hören, wir möchten die Bibel wirklich in unserer eigenen Sprache haben. Wir möchten selber für uns rausfinden, was die Bibel sagt, ohne Abhängigkeit von dem weißen Pfarrer oder der fremden Sprache. Momentan wird es ja meistens in Englisch oder in einer anderen Indianersprache gelesen, die sie aber nicht verstehen können. Und wir sind sehr froh über ihr eigenes Interesse und erhoffen uns also Großes. Auch darin, dass die Bibel sie in vielem Guten ihrer Kultur bestärken wird. Zum Beispiel die Dinge, die ich vorher erwähnt habe. Denn die Bibel hat ihr viel zu sagen über die Rollen in der Familie, über Ehrfurcht vor dem Leben, über das Teilen, über das Achthaben auf andere. Und so freuen wir uns also, was jetzt noch kommt, was sie selber von der Bibel lernen können, wenn sie es mal in ihrer eigenen Sprache haben. Danke.
Danke, Frau Bartlett, dass wir einen Einblick gewonnen haben in diese Arbeit. Das sind also Stimmen, die bisher das Wort Gottes nicht in ihrer Sprache hören können, weil die ganzen Sprachen noch nicht erforscht sind und ein Dienst abseits von jeder uns gewohnten Kultur in einer ganz fernen Welt mit einfachsten Lebensweisen zu leben. Wir wollen auch im Gebet an Sie denken. Und nun wollen wir miteinander beten. Herr, unser Gott, wir loben dich, dass du dich finden lässt in unserer Welt und dass du Wohnung machst. Nicht nur in äußeren Heiligtümern und Tempeln, nein, du bist überall da, wo dein Name angerufen wird. Und dir ist das so wichtig, zu jedem Menschen zu kommen. Wir möchten dir danken, dass du dein Leben für uns gelassen hast und es keine Schuld gibt, die uns von dir trennen kann, sondern dass du kommst und das Alte wegnimmst und dann in uns Wohnung machen willst. Gebrauche unser Leben dir zum Dienst und mache etwas daraus zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir wollen dich nun für alle Dienste bitten, in denen wir stehen, ob draußen im Missionsdienst, ob hier in der Verantwortung oder ob in den Pflichten, in denen wir zu Hause in den Familien stehen oder im Beruf. Herr, wenn du in uns wohnst, dann wird das eine Wirkung sein, die viele draußen sehen können. Dann kannst du uns gebrauchen, dass dadurch dein Ruhm verkündigt wird. Wir wollen dich auch bitten, dass unsere menschlichen Eigenheiten, ja, oft genug unsere sündhaften Eigenheiten, dein Werk nicht hindern können und stören können. Gib uns dafür einen klaren Blick, was wir ablegen sollen, damit wir unser Leben mehr und mehr heiligen können für dich und deinen Dienst. Wir bitten dich noch einmal auch für diese Gemeinde, für alle, die hier mitarbeiten und tätig sind, neben ihrem Beruf her, die Liebe und Geld und Zeit investieren. Lass du das in unserer Stadt nicht vergeblich sein, sondern lass du auch hier in unserem Gemeindebezirk viele Menschen zum Glauben kommen. Sei du jetzt auch bei den Kranken und Einsamen und Verlassenen. Du kennst sie. Komm du zu ihnen und besuche sie. Richte du sie auf. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 490 den 7. Vers. Auf Ihrem Platz liegt der neue Notizenzettel, wo es nicht gereicht hat. Am Ausgang liegen welche. Da ist jetzt wieder alles bis Anfang März drauf. Alle unsere Gottesdienste, sonstigen Veranstaltungen. Die Freizeit auf Michelsberg über Fasnacht, die ist uns wichtig. Manche Familien sind froh, wenn sie hier der Stadt entrinnen können. Und wir sind glücklich, dass wir von Freitag bis Dienstag dort oben auf Michelsberg dieses großartige moderne Tagungszentrum ganz zur Verfügung haben. Wir freuen uns, dass der Herr Steinhoff auch noch einmal mitgeht und wollen dann in den Bibelgesprächen über das Wirken des Heiligen Geistes nachdenken. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass das Bibeltraining beginnt am Dienstagabend. Die Themen stehen hier drauf. Wir fangen mit dem ersten Johannesbrief jetzt an. Und am Mittwoch beginnt wieder der Nähkreis. Auch das steht auf dem Blatt und alles Weiteres hat noch viel Wichtiges. Damit sind auch unsere Abkündigungen schon erschöpft. Wir geben das dann in der Zukunft nicht mehr bekannt, was auf dem Zettel steht. Das Opfer heute, das erbitten wir. Gestern war ja die Paketaktion für Uganda. Vielen Dank für allen denen, die mitgeholfen haben. Wir haben nur wieder am Porto noch einiges, was da noch fehlt. Ich habe mich extra noch mal vergewissert, bei dem deutschen Zweig der Hilfsaktion für Uganda angerufen. Zurzeit kommen die Pakete alle gut an. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.